Lob und Dank sei unserem Gott für seine Gnade, für seine Treue und für das, was er an uns getan hat. Wenn wir vielleicht fragen würden, was hat er denn schon an uns getan? Er hat Großes an uns getan. Er hat uns erhalten. Er hat uns bis hierher gebracht. Er hat uns sein Wort gegeben, hat uns aufgerichtet an seinem Wort, dass wir zu ihm aufschauen können, ihm danken und preisen seinen heiligen Namen. Es ist herrlich zu wissen, dass wir einen Gott haben, der zu seinem Wort steht und zu dem, was er geredet hat und redet. Und ich glaube in Gewissheit und Wahrheit, dieser Gott ist derselbe heute noch, nicht nur wie er einstens einmal war oder sein wird, sondern er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also ist heute nicht ausgeschlossen, er ist derselbe. Er hat geredet von Anfang an zu seinem Volk, hat sich Menschen erwählt und erkoren, dazu, die seinen Namen tragen und seinen Namen verherrlichen sollten. Sie haben es getan. Bis in unsere Zeit hinein hat er Menschen, die ihm dienen, die seinen Namen verherrlichen. Vielleicht würden wir sagen, wo sind sie denn, die seinen Namen verherrlichen? Wer sieht sie, wer hört sie, wer weiß, wo sie sind? Wenn wir die Schrift betrachten und verfolgen, wie wir ja auch in den letzten Versammlungen gehört haben, wie ein Elia es gewesen war, er hat den Namen des Herrn verherrlicht und als seine Macht und Herrlichkeit offenbar ward, so wissen oder haben wir gehört, war er vor Gott hingetreten oder Gott redete zu ihm und er sagte, ich bin nicht besser wie meine Väter. Und Gott hat gesagt, ich habe mir noch 7000 derer aufbewahrt, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Und so ist es bestimmt in allen Zeiten gewesen, bis in unsere Zeit hinein, in der wir leben. Und ich weiß es nicht, wie es euch ergangen ist oder ergeht, in dem, wenn wir das Wort hören und Gott zu uns redet durch das Wort. Es ist leider so, dass wir uns selber nichts nehmen können, auch nichts geben können. Aber wenn wir könnten oder wenn ich könnte, ich möchte aus mich hinaus, ich möchte zu Gott, zu dem, der mich geliebt hat, zu dem, der mich erkauft hat, zu dem, der heute noch für mich sorgt. Und ich glaube, alle wir, die wir das Wort hören in unserer Zeit, in der wir leben, wir nehmen es wahr, wir beachten es und wissen, dass die Zeit sehr kurz bemessen ist. Es könnte vielleicht heute das letzte Mal sein, dass uns dieses Wort gebracht wird. Es könnte heute vielleicht das letzte Mal sein, dass wir es hören und uns die Gelegenheit gegeben wird, in der wir zu Gott kommen können und dürfen und uns vor ihm niederwerfen. Möge Gott zu uns reden. Möge Gott durch sein Wort zu uns reden, wie Apostel Paulus es sagt. Ich möchte ein Wort lesen, ehe wir beten. Ein sehr wohlbekanntes Wort aus 2. Korinther Kapitel 4. Hier spricht Apostel Paulus zu seinen Zeitgenossen und sagt, wir besitzen, 2. Korinther Kapitel 4 von Vers 7, wir besitzen aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft sich als Gott angehören und nicht als von uns stammend erweise. Allenthalben sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, in Ratlosigkeit versetzt, aber nicht in Verzagtheit, verfolgt, aber nicht in Stich gelassen, zu Boden niedergeworfen, aber nicht ums Leben gebracht. Alle Zeit tragen wir Das Sterben Jesu an unserem Leibe mit uns umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe sichtbar werde. Denn immerfort werden wir mitten im Leben in den Tod hinein, in den Tod dahingegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch sichtbar werde. Somit tut der Tod sein Werk in uns, das Leben aber in euch oder an euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens besitzen, nach dem Wort der Schrift, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und deshalb reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Christus auferwecken und uns mit euch zusammen darstellen wird. Denn das alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade gemehrt durch immer weiteren Zuwachs die Danksagung in immer stärkerem Strom sich ergießen lasse zur Ehre Gottes. Darum werden wir auch nicht verzagt. Nein, wenn auch unser äußerlicher Mensch aufgerieben wird, so empfängt doch unser innerer Mensch Tag für Tag neue Kraft. Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last, unser Leiden bringt uns in überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit ein, weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Weil wir im 5. Kapitel von Vers 11, weil wir also die Furcht vor den Herrn kennen, so suchen wir Menschen zu gewinnen, Gott aber sind wir offenbar, doch hoffe ich auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Wir bringen uns damit nicht schon wieder bei euch in Empfehlung, sondern wollen euch einen Anlass zum Ruhmeszeugnis für uns geben, damit ihr denen zu antworten wisst, die sich nur äußerer Vorzüge, nicht aber ihrer Herzensverfassung rühmen können. Denn sind wir um den Verstand gekommen, so ist es für Gott geschehen. Und sind wir bei gesundem Verstand, so sind wir zum Segen für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen, einer ist für alle gestorben, folglich sind sie allesamt gestorben, und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Daher kennen wir von jetzt ab niemand mehr nach dem Fleisch. Nein, sogar wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Für Christus also reden wir als seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Lasst uns aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, wir kommen dir
vor dein Angesicht in diesem Augenblick, o Gott, und danken dir für deine Gnade und Treue, o Herr. Ich danke dir insbesondere für dein heiliges Wort, das du uns gegeben hast in dieser Zeit, in der wir leben, o Herr. Du hast es uns nicht nur gegeben, du hast es uns geoffenbart, o Herr, als das Brot des Lebens, Herr, als das Zeugnis, o Gott, ich danke dir und bitte dich, Jesus, mein Heiland, schenke mir, schenke uns allen Gnade, dass dieses Wort, Herr Jesus Christus, in uns wirken möchte und bewirken, wozu du es sendest, o Herr, dass wir als Zeugnis auftreten, o Herr, als Zeugen, wie deine Knechte, die Apostel es waren, o Herr. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dich offenbart hast und deinen Namen kund hast werden lassen, Herr, dass du geredet hast in unserer Zeit, Herr, und wir erkennen dürften, dass die Zeit und Stunde nahe ist, wo du kommen wirst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du durch eine törichte Predigt, Herr, uns frei und los gemacht hast, erkauft hast, ja, Herr. Du hast uns die Gewissheit gegeben, o mein Herr und Heiland. Wir danken dir und dürfen es mitsagen, wie die Apostel sind. Wir versinnen es um deinetwillen, Herr. Sind wir bei klarem Verstand, Herr, so um deines Wortes willen, Herr Jesus Christus. Wir danken dir dafür und bitten dich, Herr, schenke uns weiterhin Gnade. Offenbare dich, Herr, und lass deinen Namen groß werden. Wir rühmen deinen heiligen Jesus Namen. Amen. Wir setzen uns.
Dank sei dem Herrn für seine Gnade, dass er uns treu macht und dass er uns erhält. Nicht aus uns selber, aber durch seine Gnade werden wir dort sein. Und wir haben die Verheißung, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Und durch Gottes Gnade sind wir dazu vorherbestimmt worden, seine Herrlichkeit zu schauen, ohne Verdienst, allein durch seine Barmherzigkeit. Wir haben viel Wort Gottes schon gehört. Und ich dachte bei mir selber, man braucht sicher nicht mehr zu predigen. Es sind ja Briefe, die Männer Gottes geschrieben haben. Wenn ich an Paulus denke, der so mit Gott verbunden war und aus dieser Verbindung mit Gott herausgeschrieben hat, dann kommt mir der Gedanke, es geschah, um uns wieder in Verbindung mit Gott zu bringen. Ich habe den Eindruck, dass all diese Männer Gottes mit Gott verbunden waren, aus dieser Verbindung mit Gott das Wort empfingen. Es wurde niedergeschrieben, wir lesen, wir hören es, um wieder mit Gott in Verbindung gebracht zu werden. Es ist wie ein göttlicher Kreislauf und der ist sehr gut. Denn Gott hat alle Dinge durch sein Wort verordnet und bestimmt und er wird sich nie reinreden lassen. Niemals, sondern was er gesagt hat, das bleibt für immer bestehen. Mich bewegt in den letzten Tagen so der Gedanke aus dem Anfang der Apostelgeschichte, wo es heißt, und Gott tat zu der Gemeinde hinzu, die da selig wurden oder gläubig werden würden, das Wort Gott tat hinzu. Wir sehnen uns nach der Stunde, und dem Augenblick, wo Gott hinzutun kann. Nicht, wo du und ich diesen oder jenen hinzutun, sondern dass Gott hinzutun kann. Er kann dich und mich dazu gebrauchen, aber er muss es sein, der es tut. Anders kann die Gemeinde Gottes nicht gebaut werden. Eine Gemeinde kann gebaut werden, indem jeder einige dazu ruft und bringt, und dann ist sie bald groß und dann ist sie auch bald wieder klein. Aber wenn Gott baut, da baut man nicht vergeblich. Und wo Gott hinzufügt, da ist kein vergebliches Hinzufügen. Das ist eine bleibende Sache. Und ich meine, dass die Gemeinde Jesu Glied für Glied einzeln zu dem Leibe, zu dem Ganzen hinzugefügt wird. Und wie Bruder Branham manchmal so schön sagte, ich bin schon so viele Jahre in der Familie, bin aber nie der Familie beigetreten, sondern bin hineingeboren. Hineingeboren. Und er bezieht das dann auf die Gemeinde des Herrn. Hineingeboren in das Reich Gottes, in die Gemeinde, hineingefügt in den Leib des Herrn. Gott tat hinzu, die da selig werden sollten. Und wenn wir dem Anfang jetzt am Ende wieder gleich werden sollen, dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott hinzufügen wird und dass Menschen, die er hinzufügt, eine Umgestaltung erleben. Und ich wünsche sie mir nach biblischer Art und nach urchristlichem Muster, wie ich sie uns allen und jedem Einzelnen wünsche. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir doch vor Gott bestehen. Es wird uns ja nicht geholfen haben, nur die Gottesdienste zu besuchen und das Wort zu hören, wenn Gott nicht ausrichten kann, was er sich vorgenommen hat, war unser Hören, alles war vergeblich und wir hätten unsere Zeit anders vertun können. Aber irgendetwas zieht uns, stimmt's? Irgendetwas zieht uns. Ja, warum zieht es uns? Der Geist Gottes in uns zieht uns dahin, wo das Wort Gottes ergeht. Und da denken wir auch an die Geschichte der Negerfrau, die so ganz ehrlich war. Es gibt nur wenige Leute, die ganz ehrlich sind. Aber sie sagte einfach, ich bin noch lange nicht das, was ich sein sollte. Aber ich bin auch nicht mehr das, was ich einmal war. Und sie hat Gott vertraut, dass er den Rest tun wird. Und so ist das mit uns allen. Wir sind ehrlich genug. Und wenn heute ein Paulus hier stünde, dann würde er genau wieder schreiben, was er an die Philipper geschrieben hat. Ich erachte noch nicht, dass ich's ergriffen habe. Der würde nicht voller Hochmut hier stehen und nicht auf alle runterschauen und sagen, ja, wo seid ihr und wo bin ich? Nein, er würde sich genauso demütig, genauso einfältig und was er war damals, das wäre er heute. Und er würde sagen, ich meine es noch nicht ergriffen zu haben, aber ich jage dem Kleinod nach, dass ich's ergreifen möchte, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und das ist eigentlich der Angelhaken in der ganzen Geschichte. Weil ich auch von Jesus Christus ergriffen worden bin. Ein Eilen, ohne ergriffen worden zu sein, das wird nicht zum Ziele führen. Wenn wir aber durch die Gnade Gottes wirklich in unserem Herzen von Christus ergriffen worden sind, dann zieht er uns und dann wirkt er in unserem Herzen und wird nicht eher aufhören, bis wir vollendet sein werden. Ich weiß, wir schauen alle mit großer Traurigkeit auf uns selber und sagen, oh Gott, wie soll's werden, sag wie. Wenn wir aber auf den Herrn schauen, dann bekommen wir neue Kraft. Und es ist gut, mal auf sich zu schauen, um zu wissen, was man ist und wer man ist, nämlich ein Haufen Lehm, der wieder zu Lehm oder zur Erde wird, dem Äußeren nach zumindest, und dann darüber nachdenkt, was Gott aus uns gemacht hat. Ja, das sagt ihr, ja, man sieht noch nicht viel. Johannes schreibt doch in 1. Johannes 3, jetzt sind wir Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Das dürfen wir glauben. Das ist Gottes Wort. Und wisst ihr, jeder hadert mal mit sich selber und manchmal auch mit dem Herrn. Ich mache das auch manchmal. Und ich bitte den Herrn immer dann auch um Verzeihung, dass er mir nicht böse sein soll. Aber ich habe ihm gestern gesagt, wenn er irgendeinen ungläubigen Menschen mit einem solch steinernen Herz findet, wie die Gläubigen es haben, dann soll er mich wissen lassen, wo dieser ungläubige Mensch ist. Ihr wisst, was ich meine. Manchmal redet man in Verzagtheit. Und Gott hört das auch. Er wird nicht alles wiegen, aber er wird Gehör schenken. Er weiß ja, warum wir flehen, weshalb wir sagen, was wir sagen. Nicht aus Leichtfertigkeit, sondern weil uns unser eigenes Seelenheil, das Seelenheil derer, die Gott uns anvertraut hat, am Herzen liegen. Und Paulus sagt, ich arbeite angestrengt, um jeden in Christus vollkommen darzustellen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir gläubig werden, sondern dass wir das Ziel erreichen. Und so wird Gott uns mit Sicherheit Gnade schenken und durch all diese Lektionen hindurch ein Herz geben wie seins, dass wir mit jedem Empfinden, jedem Verstehen und innerlich, wirklich von Herzen mitgehen. Und in meiner Verzweiflung lasse ich ein Wort, das trifft mich, trifft uns meinetwegen alle, es spielt ja keine Rolle. Solange Gottes Wort uns noch trifft, ist es noch gut. Wenn es uns nichts mehr zu sagen hat, dann ist es schlecht um uns bestellt. Aber da war noch ein Vers, den wollte ich vorher lesen, aus Jeremia 21. Jeremia 21, Vers 8. Zu dem Volke hier aber sollst du sagen, so hat der Herr gesprochen, wisset wohl, ich lasse euch die Wahl zwischen dem Wege, der zum Leben führt, und dem Wege zum Tode. Nur diesen einen Vers. So spricht der Herr, wisset wohl, ich lasse euch die Wahl zwischen dem Wege, der zum Leben führt, und dem Wege, der zum Tode führt. Gott lässt die Wahl. Es ist ein breiter und ein schmaler Weg. Gott lässt den Menschen die Wahl. Wir wissen genau, wen er erwählt hat, der trifft die rechte Wahl aus der Erwählung heraus. Und das ist eine herrliche Zuversicht und Glaubensstärken. Aber hier las ich ein Wort, das ist ein Sündenregister von Anfang bis zu Ende in Jeremia 9. Eins der schlimmsten Sündenregister, die es in der Bibel gibt. Aber es ist ja Gebetsstunde und wir können uns ja alle vor Gott beugen. Oh, hätte ich doch eine Wanderherberge fern in der Wüste, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen weggehen. Denn sie sind allesamt Ehebrecher, eine Gesellschaft von Treulosen. Sie spannen ihre Zunge wie einen Bogen, mit Lüge und nicht durch Wahrhaftigkeit schalten sie als Herren im Lande, denn von einer Bosheit schreiten sie zur anderen fort. Mich aber kennen sie nicht, so lautet der Ausspruch des Herrn. Seid auf der Hut, ein jeder vor seinem Freunde, und schenkt auch keinem Bruder Vertrauen, denn jeder Bruder übt Lug und Trug, und jeder Freund geht auf Verleumdung aus. Sie hintergehen einer den anderen, und keiner redet ein wahres Wort. Sie haben ihre Zunge an Lügenreden gewöhnt und mühen sich ab, verkehrt zu handeln, können nicht anders. Gewalttat über Gewalttat, Arglist über Arglist. Sie wollen mich nicht kennen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Darum hat der Herr, der Heerscharen, so gesprochen: Gib Acht, ich will sie schmelzen und läutern, denn wie sollte ich anders mit der Tochter meines Volkes verfahren? Ein todbringender Pfeil ist ihre Zunge, Trug sind die Worte ihres Mundes. Man redet freundlich mit seinem Nächsten, aber im Herzen stellt man ihm eine Falle. Sollte ich so etwas bei ihnen ungestraft lassen? So lautet der Ausspruch des Herrn. Oder sollte ich mich an einem solchen Volk nicht rächen? Vielleicht bis hierher. Man könnte ja weiterlesen. Und würden wir im Propheten Micha und den anderen Propheten nachlesen, dann könnten wir ähnlichen Inhalt zu hören bekommen, durch den wir angesprochen werden. Und es liegt mir heute wirklich auf dem Herzen, dass wir jetzt nicht hier sitzen und unsere Gedanken irgendwo hingehen lassen und meinen, ja, das könnte der oder das könnte dies sein, sondern dass Gott uns Gnade schenken könnte und sagen, Herr, bin ich's, trifft es auf mich zu. Bin ich ein Bruder oder bin ich kein Bruder? Bin ich ein wahrhaftes Gotteskind oder bin ich's nicht? Stelle ich einem anderen eine Falle oder stelle ich sie nicht? Dass wir mit all diesen Worten, ganz gleich, was sie aussagen, welch einen Bereich
sie treffen, von der Treulosigkeit bis hin zum Lug und Trug, ein todbringender Pfeil ist ihre Zunge. Ist es meine, ist es deine? Trifft es auf mich, trifft es auf dich zu? Denn jeder Bruder übt Lug und Trug und jeder Freund geht auf Verleumdung aus. Ist denn ein Freund nicht mehr ein Freund? Ist der Bruder kein Bruder mehr? Ist kein Verlass mehr auf Menschen, die sich Gotteskinder nennen? In welcher Zeit sind wir angekommen? Ich frage mich heute Abend. Und wir fragen uns, ein jeder, ganz persönlich. Ist das die Zeit, in der wir jetzt leben? Und es heißt hier, es ist ja ein ganz schlimmer Ausspruch, hier wird ja gesagt, dass sie sich sogar abmühen. Irgendwo steht es doch, Gewalttat über Gewalttat. Ja, hier können nicht anders, hier. Sie hintergehen einer den anderen und keiner redet ein wahres Wort. Sie haben ihre Zunge an Lügenreden gewöhnt und mühen sich ab, verkehrt zu handeln. Welch eine verkehrte Mühe, verkehrt zu handeln. Was nützt eine solche Mühe? Wem soll sie dienen? Wem soll sie helfen? Sie kann doch nur schaden. In welcher Zeit leben wir? Es heißt weiter, können nicht anders. Auch diese drei Worte sind viel bedeutsamer, als wir sie im Moment zu erfassen vermögen. Können nicht anders. Nicht wollen nicht anders. Können nicht anders. Sind in diese Lage hineingesetzt. Können nicht anders. Sind einer Sache preisgegeben. Können nicht anders. Das ist ein schrecklicher Zustand. Und Gott bewahre, dass er auf irgendjemanden zutrifft. Und Gott helfe mir und uns allen, uns den Spiegel seines Wortes vor Augen zu halten. Hier steht, ein jeder Freund geht auf Verleumdung aus. In früheren Zeiten war ein Freund ein Freund. Ein Bruder, ein Bruder. Welche Zeit ist es, in der wir leben? Sogar der Freund geht auf Verleumdung aus. Sicher, einem Freunde vertraut man vielleicht ein wenig mehr an, wie einem Fernstehenden. Und plötzlich merkt man, dass der Freund gar kein Freund ist. O Gott, in welcher Zeit sind wir angekommen? Es ist eine böse, eine ernste, es ist die letzte Zeit. Und alle Worte Gottes erfüllen sich in jedem Bereich, ganz gleich, ob wir es wollen oder nicht. Wir werden gar nicht gefragt, alles geht in Erfüllung. Mühen sich ab, verkehrt zu handeln. Hier spricht Gott nicht zu Heiden oder zu Ungläubigen, zu Barbaren, sondern zu seinem Volke. Und er sagt, oh, hätte ich eine Wanderstätte, eine Herberge in der Wüste, ich wollte mein Volk verlassen und mich und von ihnen wecken. Und dennoch, kann er nicht verlassen, er kann nicht weggehen. Gewalttat über Gewalttat, Arglist über Arglist. Sie wollen mich nicht kennen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Und dann heißt es, gib Acht, Ich will sie schmelzen und läutern. Denn wie sollte ich anders mit der Tochter meines Volkes verfahren? Ein todbringender Pfeil ist ihre Zunge. Trug sind die Worte ihres Mundes. Man redet freundlich mit seinem Nächsten, aber im Herzen stellt man ihm eine Falle. Wer rechnet damit? Wer denkt daran? Doch niemand. Jeder traut dem anderen doch nur das zu, was er selber ist. Stimmt's? Also ich bin ganz ehrlich darin. Das ist hier heute Abend keine Unterhaltung. Wir haben einen Gottesdienst, eine Gebetsstunde. Aber ich traue keinem anderen mehr zu, als ich selber in der Lage zu tun bin. Mehr nicht. Und wenn hier gesagt wird, man redet freundlich mit seinem Nächsten, aber im Herzen stellt man ihm eine Falle. Da stimmt Herz und Mund nicht überein. Und da, wo Herz und Mund nicht übereinstimmt, da ist keine Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort. Und deshalb müssen wir uns alle unter das Wort Gottes beugen, damit wir in Übereinstimmung mit ihm und seinem Wort kommen. Dahinter sagt dann der Herr, sollte ich so etwas bei ihnen ungestraft lassen? Es war nicht nur das Versagen der Einzelnen, sondern das Gegeneinander. Hier ging es ja, einer stellt dem anderen die Falle. Ein Bruder verleumdet den einer gegen den anderen. Hier wird ja das Verhältnis zueinander und untereinander insgesamt zu gut 95% beschrieben. Und das ist eigentlich die Lektion, die wir als Gläubige zu lernen haben. In der Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu leben. Und dass es eine göttliche Geistesgemeinschaft ist. Dass wieder ein Bruder, ein Freund, dass die Worte von Herzen kommen, dass nicht irgendwo eine Falle aufgestellt wird. Ihr wisst ja, wie Fallen gestellt werden. Ich habe das oft machen müssen. Ich habe es zu Hause und im Walde gemacht. Einmal um Füchse zu fangen und einmal um Mäuse zu fangen. Ich kenne die Großen und auch die Kleinen. Aber manche von euch vielleicht auch. Aber wenn es hier um solche Fallen geht, Gott bewahre uns. Wer irgendwo eine Maus fangen will, soll die Falle stellen. Und wer einen Fuchs fallen will, soll ruhig diese Klappfalle mit den Zacken stellen. Aber wehe dem Bruder, der seinem Bruder eine Falle stellt. Wehe dem Bruder. Das darf niemals vorkommen. Gott will sein Volk reinigen und heiligen bis auf den Grund. Und Gott wird nicht an deinem und meinem Anzug anfangen. Gott wird an deinem und meinem Herzen anfangen. Und die Reinigung wird aus dem Herzen das andere alles mit erfassen. Und am Schluss muss eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel in der Wahrhaftigkeit Gottes dastehen, hier auf Erden herausgerufen durch das Wort Gottes, gewaschen im Blute des Lammes. Das muss einfach sein. Es geht doch nicht an, dass das der Zustand sein wird bis ans Ende, sondern dass der Herr sich seines Volkes erbarmt. Glaubt ihr das alle, dass Gott dazu in der Lage ist, uns umzugestalten, zu der Gemeinde hinzuzutun, die selig werden sollen? Und dann stehen wir zusammen wie ein Mann und wir beten füreinander, wir glauben füreinander. Und wir helfen einander und sind ein Freund jedem und ein Bruder jedem und werden mit der Hilfe Gottes gemeinsam vorwärts gehen. Als ich in meiner Verzweiflung dieses Wort las, da können wir euch ja vorstellen, was alles so in mir vor sich ging. Und dennoch weiß ich, wenn Gott so scharf redet, dann dringt sein Wort hindurch, weil es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Und dann wird das offenbar, was von Gott in dir und mir getan wurde. Dann ist deine Zunge nicht mehr ein todbringender Pfeil. Dann sind in deinen Worten nicht so die Klappen aufgestellt, damit die Falle da ist, sondern dann ist Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Treue. Dann haben wir die Natur und das Wesen unseres Herrn. Und ihr wisst ganz genau, ihm hat man immer wieder eine Falle gestellt. Hinter ihm war man her. Ob das um den Sabbat ging, ob das um dies oder jenes ging, immer war man hinter ihm her. Er hat doch keinem was getan. Er ging doch wie ein Lamm durch die Volksmenge hindurch. Sie haben ihm alle Übel antun wollen. Aber er ging den Weg nach Golgatha. Lasst uns mit unserem Herrn diesen Weg gehen und sagen, o Gott, dieses Wort ist ein sehr, sehr ernstes Wort. Sie spannen ihre Zunge wie einen Bogen. Tja, mit Lüge und nicht durch Wahrhaftigkeit. O Gott spricht zu seinem Volk. Wohl den Menschen, zu denen er noch reden kann. Wohl dem, der das Reden Gottes noch aufnimmt. Wohl dem, dem Gott noch etwas sagen kann und dem der Geist das Wort verklären kann. Wohl dem Menschen, den es noch unter die Verkündigung des Wortes zieht. Wohl einem solchen Menschen, denn da kann noch jedem geholfen werden. Aber wenn wir irgendwo bleiben und uns zurückziehen, ich sage euch, es wird nicht gehen. Die Einrichtung der neutestamentlichen Gemeinde ist nicht dem Paulus oder Petrus überlassen worden und noch keinem anderen Gottesmann. Der Herr gebot seinen Jüngern, geht hin in alle Welt, predigt, lehret und so weiter, taufet. Und er hat alles geboten, aber er hat keinem geboten, bau du meine Gemeinde oder bau du meine Gemeinde oder bau du. Er spricht, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Der Herr baut seine Gemeinde und er fügt die Seinen hinzu. Und wenn wir in seine Gemeinde hineingeboren, hineingetauft, hineingefügt worden sind, Brüder und Schwestern, dann sind wir Glieder am Leibe Jesu Christi, durchdrungen von der Wahrhaftigkeit unseres Gottes. Dann wird unsere Zunge seinen Ruhm vermehren und es wird sein wie in den Tagen der Apostel. Hören wir sie nicht, ein jeder von uns, in seiner eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkündigen? Hat da einer über den anderen? Hat da einer seine Zunge als Bogen gespannt und die Lüge als Pfeil? Nein, sie waren vom Geiste Gottes erfüllt. Ihr Herz ging über und das, was das Herz voll ist, geht es bis heute noch über. Ihr könnt den Mund nicht belügen. Der Mund bringt doch heraus, was im Herzen ist. Da, ihr könnt euch selber nicht belügen und andere auch nicht und ich auch nicht. Das kann niemand. Aber wir sehen am Anfang, war der Geist Gottes das Leben Jesu Christi in den Gläubigen. Und sie wussten, was an erster Stelle zu stehen hat. Sie wussten, was Gott an ihnen getan hat und sie stellten sich in seinen Dienst und standen zu seiner Verfügung und Gott hat sie gebraucht. Und ich meine, dasselbe will Gott in diesen Tagen tun. Das ist ein Wort, das geht uns allen zu Herzen, ein Wort, das an dich und mich gerichtet ist. Und auch das wird nicht leer zurückkommen zu Gott, sondern ausrichten und zustande bringen, wozu Gott es heute Abend gesandt hat. Amen. Lass uns beten. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Worte der Schrift, die wir heute Abend gelesen und betrachtet haben. Herr, es ist mehr als ein Spiegel. Es ist wie eine Waage, auf die wir getan wurden. Und es mag heißen, gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Herr Zebaoth, Herr der Herrscharen, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, gedenke, dass wir Fleisch sind und du Geist bist. Aber du bist ins Fleisch zu uns gekommen. O du Sohn Gottes, du Heiland der Welt, du bist ein treuer, hoher Priester, ein Fürsprecher beim Vater. Und so bitten wir dich heute Abend, trete du fürsprechend für uns alle ein und möge dein Blut für uns reden und uns völlig freisprechen. Geliebter Herr, das glauben wir und das erbitten wir. Ich habe noch eine Bitte, o Gott. Mach mich zu einem wahrhaftigen Bruder, meinen Brüdern gegenüber. Mach mich zu einem treuen Freunde, meinen Freunden gegenüber. Herr, möge meine Zunge im Zaume sein und mein Herz mit deiner Liebe gefüllt. Möge ich einen Schatz in irdenem Gefäß tragen dürfen. Herr, trage du dieses irdene Gefäß, in dem dieser göttliche Schatz liegt. Herr, das erbitte ich für mich, für all meine Brüder, für all meine Schwestern. Geliebter Herr, entferne dich nicht in eine Herberge in der Wüste und gehe nicht fort, sondern bleibe bei uns, denn es will Abend werden, es ist Abend geworden. O Gott, und rede so mächtig zu uns und möge in der Stunde, in der dein Wort ergeht, die göttliche Wirkung kommen durch die Kraft deines Geistes, dass wir erleben, was wir gehört haben. Füge zu deiner Gemeinde hinzu, baue sie, Halleluja, auf allerheiligsten Glaubensgründe. Herr, wir preisen dich und wir beten dich an, in Jesu Namen. Amen. Amen.